Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Angelique Kerber überrascht in Indian Wells. Die spannende Phase ist angebrochen im Eishockey und in der Handball-Bundesliga. Und ein Neuling überrascht in der Formel 1. Das alles und noch viel mehr in Folge 207 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit wie immer einen guten Abend an David.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, wir haben heute natürlich wieder alle Altersspannen dabei, von Olli Berman in der Formel 1 bis hin zu Noriaki Kasai im Skispringen ist bei uns alles geboten. Und natürlich nicht nur alle Altersklassen, sondern vor allem auch wieder alle Sportarten, alle Neuigkeiten der vergangenen Tage bei uns kompakt zusammengefasst. Wir haben natürlich wieder einige Kurznews für euch. Danach geht es dann direkt in die Eishockey-Playoffs, die gestartet sind. Außerdem natürlich Basketball- und Handballthema. Danach springen wir dann in den Wintersport. Soldier Hollow, Biathlon steht auf dem Programm, ebenso wie der Start der War Air Tour im Skispringen. Außerdem natürlich Langlauf, nordische Kombination, Ski Alpin, zumindest das, was stattgefunden hat. Und natürlich auch noch etwas weiteres aus dem Wintersport, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Und natürlich, du hast es angesprochen, Indian Wells im Tennis, Darts ist natürlich auch mit dabei. Außerdem Leichtathletik, Radsport mit ganz besonderen Bestmarken und Neuigkeiten. Und natürlich am Ende auch Formel 1 in Saudi-Arabien und Fußball, Europapokal, Premier League Topspiel, Frauenbundesliga, DFB-Pokal, der Nationalmannschaftskader wird bald bekannt gegeben. Und die Bundesliga spielt natürlich auch noch. Also ich würde sagen, wieder einmal eine ganze Menge zu besprechen, Benny.
Definitiv, und wir können auch direkt reingehen in die ersten Kurznews dieser Folge, um hier natürlich auch keine Zeit zu verlieren, sonst wird das nämlich ein ziemliches Brett heute, ich glaube, das kann man schon sagen. Und ich würde einfach mal anfangen, und wir reden heute über eine Sportart, über die wir nicht so oft reden, nämlich wir gehen rein ins Boxen. Und der Titel, der Spiegel titelt ganz passend knapp 50 Millionen Dollar für zwei Boxrunden. Denn es kam zu einem, ja, zumindest prestigeträchtigen Kampf zwischen dem Boxprofi Anthony Joshua, den kennen natürlich alle, gegen den früheren MMA-Star Francis Ngannou. Und in der zweiten Runde hat Joshua tatsächlich Ngannou per K.O. schon geschlagen. Sehr prestigeträchtig für beide Spieler, auch sehr lohnenswert. Was die wohl dadurch verdient haben, ist unfassbar. Und ja, das, was ich schon vor der Folge zu dir gesagt habe, David, ist es ja doch auch für die Zuschauer sicherlich jedes Mal wieder spannend. Sie hypen sich vor so einem Extraklasse-Duell wahrscheinlich bis zum geht nicht mehr und freuen sich auf dieses Match. Und dann sind sie gefühlt nach 20 Minuten schon wieder außerhalb der Halle.
Ja, aus neutraler Perspektive ist das natürlich echt ein gutes Ereignis, um mal richtig Geld aus dem Fenster rauszuwerfen. Anthony Joshua hat ja auch erst dreimal verloren in seiner Karriere, jetzt ja gegen diesen Ex-MMA-Kämpfer. War das ja auch nur so Boxen light? Oder du hast noch eine andere Headline vorhin gefunden, die das schön zusammenfasst. Also ja, das bereitet natürlich jetzt vieles vor, was natürlich da in den Karrieren auch folgen soll. Aber irgendwie, also das ist ein Sport, mit dem ich ehrlich gesagt nicht so wirklich warm werde. Generell, weiß ich nicht, ob das dir auch so geht, was ihr da draußen denkt, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. @onthepitch_pod. Wie ist dein Boxfieber?
Generell aktuell, glaube ich, so niedrig wie noch nie, aber ich hatte schon die Zeit, als noch die Klitschkos so ein bisschen gekämpft haben. Ja, da habe ich mir schon mal heimlich auch eine Nacht mal um die Ohren gehauen, als kleiner Bub. Aber
du Schlingel.
Ja, tatsächlich muss ich sagen, aktuell verfolge ich das auch kaum bis gar nicht.
Ja, genau. Das geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Da ist dann in einer anderen Sportart tatsächlich schon ein bisschen was anderes der Fall. Und da springen wir zurück in unsere hessische Heimat, würde ich sagen. Mal von Riad nach Fulda-Marmarzell. In der Tischtennis-Bundesliga gab es eine Wahnsinnsmeldung. Denn kein geringerer als Dmitri Ovtcharov, also quasi so die deutsche Tischtennis-Nummer 2 der Herzen hinter Timo Boll, wechselt tatsächlich zum Bundesligisten Fulda-Marmarzell. Das ist auf jeden Fall eine Meldung, die mich ziemlich überrascht hat. Mal gucken, was der 35-Jährige da jetzt so bringt. Kann, um die Osthessen da vielleicht in der Bundesliga ein bisschen weiter nach vorne zu bringen.
Ja, das freut uns als Hessen natürlich besonders. Ich muss sagen, mich schockiert es jedes Mal wieder, dass Dmitri Ovtcharov mittlerweile schon 35 Jahre alt ist. Ich habe immer noch seine ersten Olympischen Spiele im Hinterkopf. Dementsprechend, ja, so gehen die Zeiten, so vergehen die Zeiten. Aber auf jeden Fall ein Name, der, glaube ich, viele Hessen jetzt freuen wird.
Ja, genau so ist es. Dann lass uns in den Eishockeysport springen. Da ist natürlich jetzt auch die heiße Phase oder hat begonnen. Wir haben ja letzte Woche mit David Müller, der ist ja für dich eingesprungen. Ich hoffe, dir geht's ja auch wieder blenden. Das hört ihr ja alle.
Ja.
Wir haben gesagt, ja gut, die Regular Season ist vorbei in der DEL und in der DEL 2, sodass die Playoffs jetzt losgehen. Könnt ihr übrigens auch sehen ab und zu im Free-TV bei DF1, einem Sender, den die ein oder anderen Sportfans vielleicht schon mal vorgemerkt haben. Ex-Servus-TV-Sendeplatz. Wie gesagt, die Playoffs sind losgegangen und die ersten Spiele auch schon, unter anderem mit den Kölner Haien, die am Sonntag schon reingestartet sind. Auch Mannheim hat schon gegen Nürnberg gewonnen und dann steigen am kommenden Wochenende unter anderem die Serien dann mit Straubing gegen Schwenningen, Wolfsburg gegen München und natürlich dann die jetzt auszuspielenden Playoff-Gegner gegen Bremerhaven und Berlin dann in die Playoffs ein. Also es geht langsam in die richtig heiße Saisonphase.
Ja, da bleiben wir natürlich auf dem Laufenden. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie es da jetzt langsam losgeht. Und ich würde sagen, wir können direkt weitergehen, denn
ja, wir haben unsere hessischen Teams vielleicht noch.
Stimmt, oder? Klar, das ist noch viel spannender. Ja.
Genau, dann ein Satz vielleicht noch zur DEL 2. Kassel ging ja als Tabellenführer in die Playoffs rein. Und da stehen jetzt, wie gesagt, die Pre-Playoffs an. Das heißt, da ist Bad Nauheim schon rausgeflogen in der letzten Woche. Das heißt, ein hessisches Team ist da schon unterlegen. 2-0 gegen die Lausitzer Füchse. Und da haben wir jetzt folgende Partien, die in den Pre-Playoffs noch ausgetragen werden. Krimitschau gegen Krefeld, Landshut gegen Kaufbeuren, Regensburg gegen Ravensburg. Sehr schön. Und die Kassel Huskies gegen die Lausitzer Füchse. All das beginnt am Mittwochabend und das sind natürlich dann die entscheidenden Serien im Hinblick auf den lange ersehnten DEL-Wiederaufstieg in Kassel.
Ja, da sind wir natürlich sehr gespannt drauf, was da in den nächsten Wochen passiert und spannend bleibt es auch oder wird es gerade noch mehr in der BBL, um da
Wahnsinn,
den Übergang zu schaffen, weil tatsächlich mussten da die Bayern die Tabellenspitze abgeben und das gegen kein anderes Team als die Niners aus Chemnitz, die nämlich einerseits ihren Pflichtsieg geholt haben gegen die Hakro Merlins aus Crailsheim, 97-82. Aber die Bayern, FC Bayern Basketball, verliert gegen Rasta Vechta in der Verlängerung mit 88-90. Rasta Vechta, ja, wahrscheinlich die Überraschung in dieser Saison neben Chemnitz. Vechta gerade auf Rang 5 und mal sowas von auf Playoff-Kurs. Das ist doch richtig spannend und besonders spannend ist generell, dass die großen Namen, ich denke da zum Beispiel auch an Alba Berlin, zwar da vorne stehen, aber die sind schlagbar bisher in der Saison. Alba tut sich richtig schwer gegen die Rostock Seawolves, die ja selber mitten im Abstiegskampf stehen, auf Rang 15 gerade, 76-75, also mal so gar kein Highscoring-Match, sondern eine durchwachsene Partie von Anfang bis zum Ende. Das ist auf jeden Fall spannend. Ulm wiederum, der Meister, holt einen Pflichtsieg gegen die BG aus Göttingen, ist da weiterhin auf Playoff-Kurs. Bamberg steht gut da nach einem Sieg über Ludwigsburg. Ludwigsburg steht ja mit den MAP-Riesen deutlich besser da, also auch eine kleine Überraschung dort. Das ist so das, was mir auf den ersten Blick hier auffällt.
Ja, unfassbar. Keine Mannschaft kann sich so wirklich absetzen. Im Gegensatz zum Eishockey haben wir hier ja noch 2 Monate reguläre Saisonphase. Und ich finde, ja, mit einem Aufsteiger auf Platz 5, der vor dem Meister ist, Vechta vor Ulm, ist das natürlich schon eine Maßgabe hier in der Tabelle, die auf jeden Fall darauf schließen lässt, dass es uns in den nächsten Monaten nicht langweilig wird. Auch wenn die Göttinger wahrscheinlich es schwer haben werden, da den Sprung in die Playoffs noch zu schaffen. Aber ich denke, der Meisterschaftskampf kann auch so spannend genug sein. Von daher lohnt sich auch da immer ein Blick, wenn die Zeit übrig bleibt und man nicht zu nachtschlafenden Uhrzeiten NBA gucken möchte.
Ja, ganz genau. Also da bleiben wir auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das ist eben immer das Ding, wir sagen es immer wieder, es kann jedes Mal mindestens ein Team die Überraschung schaffen und in die Playoffs einziehen. Aber dann ist eben das Format sehr undankbar für die kleinen Teams. Soweit müssen wir natürlich auch sagen. Es wäre natürlich ein sehr romantischer Gedanke, wenn Chemnitz am Ende Meister wird in der BBL, aber soweit denken wir noch gar nicht.
Ja, genau. Das werden wir weiterhin beobachten und kommen dann zum Handball. Und da haben wir so 4 unterschiedliche Themenblöcke für euch vorbereitet. Wir starten mit der Olympia-Qualifikation der Handballherren. Das Turnier in Hannover steht unmittelbar bevor und das Team von, kürzlich wurde sein Vertrag ja verlängert, wenn die Olympia-Quali funktioniert, Alfred Gislason. Ja, es geht um alles oder nichts. Benny, ein bisschen Verletzungssorgen mit sind dabei. Golla ist wohl fit, Pekela wohl auf Abruf. Also so ein bisschen was an Verletzungssorgen sind natürlich vom letzten großen Turnier auch übrig geblieben. Gegen welche Teams geht es denn jetzt in den kommenden Tagen?
Ja, also einerseits geht es in den nächsten Tagen am Donnerstag direkt gegen Algerien abends. Gegen Kroatien geht es dann am Samstag nachmittags und gegen Österreich steht dann die nächste Partie einen Tag später an. Also eine harte Woche steht bei den Handballern bevor, wo natürlich jeder Mann gebraucht wird. 3 Partien in einer Woche, beziehungsweise am Ende in 4 Tagen. Das knallt ordentlich und dementsprechend besonders ärgerlich, dass es jetzt doch die ein oder andere schlechte Nachricht gibt.
Genau, eine Meldung haben wir vom Frauenhandball, bevor wir gleich wieder zu den Herren rüberspringen, denn unser Lieblingsteam SG BBM Bietigheim hat tatsächlich mal nicht den DEHB-Pokal gewonnen. Die TuS Metzingen holt zum ersten Mal den DEHB-Pokal der Frauen. Das Finale fand jetzt am Wochenende statt. 30-28 ging das Ganze für Metzingen aus. Über 3000 Zuschauer in Stuttgart. Das war ja am Ende mehr oder weniger einfach ein Derby aus also so ein Schwabenduell. Also wirklich interessant, dass es hier dann doch mal einen anderen Meister oder Pokalsieger gibt. Bietigheim nahm seit 2018 zum 6. Mal in Folge am Finale teil, konnte die letzten 3 Male gewinnen. Das 4. Mal hat jetzt nicht funktioniert. Für Metzingen übrigens war es auch erst das 4. Mal überhaupt, dass man am Pokal teilnehmen oder am Pokalfinale teilgenommen hat. Und jetzt das 1. Mal der Triumph da. Herzliche Glückwünsche hin. Und dann kannst du gleich auf die Handball-Bundesliga bei den Herren blicken. Ich kann dir kurz sagen, wie es im Europapokal aussieht. Mhm. Und zwar für Kiel und Magdeburg überragend gut. Die sind beide Tabellenführer in ihren jeweiligen Gruppen. Magdeburg ist jetzt sogar an Barcelona vorbeigezogen. Also das sieht richtig, richtig gut aus. Und in der European League haben wir natürlich auch noch deutsche Mannschaften am Start. Da ist die Hauptrunde jetzt vorbei und die Playoffs starten. Flensburg ist schon sicher im Viertelfinale und wird eventuell auf Hannover treffen. Die müssen ebenso wie die Rhein-Neckar-Löwen und Berlin jetzt noch in den Pre-Playoffs quasi für das Viertelfinale antreten. Genau, also da noch internationale Mannschaften vertreten und dann darfst du gerne auf das HBL-Geschehen blicken.
Ja, vielleicht nehmen wir das Stichwort Rhein-Neckar-Löwen direkt mit rein, weil in der Bundesliga läuft es ja weiterhin richtig mies. Aktuell Rang 11, jetzt verliert man auch noch gegen den HC Erlangen relativ deutlich mit 23-28. Also die Saison haben sich die Löwen wahrscheinlich ganz anders vorgestellt. Aber auch hier bleibt sehr spannend, weil so langsam kann man davon reden, dass Magdeburg sich an den Tabellenführer an die Füchse ranarbeitet. Denn wiederum gewinnt Magdeburg seine Partie in dieser Woche im Topspiel gegen die Füchse mit 31-28. Man ist da jetzt auf Augenhöhe ganz oben. Das kann noch eine spannende Saison werden. Was kann man noch sagen? Für den VfL Gummersbach läuft es weiterhin richtig, richtig gut. 31-24, ein deutlicher Erfolg gegen den Bergischen HC, der aktuell ja auf einem Abstiegsplatz verweilt oder jetzt durch die Niederlage auf einem Abstiegsplatz verweilt. Während ja, Melsungen gerade immerhin auf einem starken 5. Platz steht. Auch da konnte jetzt wieder eine erfolgreiche Woche hinter sich gebracht werden, weil man Balingen mit 25-22 schlägt. Genau, was ist noch wichtig? Eisenach holt immerhin einen Punkt gegen Hannover Burgdorf und zieht mit diesem Punkt eben auch an Bergischen HC vorbei und setzt sich eben auf einen sicheren Platz. Das ist vielleicht auch ganz spannend, weil Eisenach liegt hier ja auch relativ um die Ecke, kann man glaube ich sagen.
Ja, genau, und absolut.
Das erstmal dazu. Vielleicht Wetzlar verliert zwar die Partie, bleibt aber auf einem soliden 10. Platz. Also aus hessischer Sicht kann man sich, glaube ich, aktuell sowieso nicht beschweren.
Absolut. Echt viel, viel besser, als ich das zu Saisonbeginn erwartet hatte. Da ja. Ist natürlich jetzt natürlich Länderspielpause. Deswegen gibt es da ein paar Tage Zeit, sich auf das letzte Saisondrittel vorzubereiten. Nächste Woche Donnerstag startet dann die Handball-Bundesliga wieder rein. Aber wie gesagt, jetzt erstmal Konzentration auf die Nationalmannschaftsspiele in der Olympia-Qualifikation. Donnerstag, Samstag und Sonntag, soweit ich das mitbekommen habe, auch alles im Free-TV zu sehen. Von daher gibt es da diesmal kein in die Röhre gucken. Und dann machen wir nach der ersten Unterbrechung gleich weiter mit dem Wintersport. Im ersten Wintersport-Take werden wir über Soldier Hollow, also den Biathlon-Weltcup und die Parabiathlon-WM in Kanada sprechen. Außerdem der Start der War Eye Tour in Oslo und ein kleiner Lichtblick von Markus Eisenbichler. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 € im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten Laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem ersten Wintersport-Take. Und wir springen jetzt nach Übersee. In Soldier Hollow, Utah, wurde nun der Biathlon-Weltcup ausgetragen. Nach langen Jahren endlich mal wieder dort Rennen auf der Olympia-Austragungsstätte von 2002, Benny. Wir haben letzte Woche mit David hier drüber gesprochen. Ja, Benny Doll, sein Abschied steht unmittelbar bevor. Deine Stimme dazu zu einem endgültigen Entschluss haben wir ja noch gar nicht in diesem Podcast gehört. Die Woche davor war kein Rennen, letzte Woche warst du nicht da. Wie ist deine Gefühlslage mit dieser Nachricht?
Ja, ich glaube, es ist ein guter Moment. Er hat jetzt noch mal das ein oder andere große Wochenende gehabt oder eine gute Woche gehabt, auch mit einem Top-Ergebnis jetzt in den vergangenen Wochen. Und ja, ich glaube, man soll aufhören, wenn man gerade auch noch ein paar gute Leistungen zeigen konnte. So behält man ihn am besten in Erinnerung, finde ich. Und ja, jetzt kann er, glaube ich, mit einem guten Gewissen auch nach der Saison sagen, ich hänge meine Skier an den Nagel, um es mal so zu sagen.
Ja, absolut. Dann lass uns ins Geschehen reinspringen und gleich bei Benny Doll bleiben, ehrlich gesagt. Denn das erste Rennen an diesem Wochenende war die Herrenstaffel. 4x7,5 Kilometer, Platz 3 am Ende für Deutschland. Justo Strelo, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Philipp Navrat stehen auf dem Podest. Und Benedikt Doll gelingt etwas, was ihm im, ich glaube, 68 Staffelrennen seiner Karriere vorher noch nie gelungen ist. Er läuft ein Staffelrennen ohne Nachlader nach Hause.
Ja, das war richtig, richtig erfolgreich. Wir haben zweimal bei zwei Staffeln einen Podestplatz gesehen von Deutschland. Das ist ja erstmal eine sehr erfreuliche Nachricht aus dieser Woche. Und du sagtest es schon, auch ein starker Benedikt Doll hat zu diesem Erfolg geführt. Am Ende Dritter hinter Norwegen und Italien und vor Teams wie Schweden zum Beispiel, die nur auf Rang 5 gelandet sind, trotz zweier Weltmeister im Team. Das sagen wir ja immer wieder, aber es ist einfach der Fall. Ja, und das zieht sich jetzt auch, ich glaube, das kann man schon jetzt sagen, kurz vor Ende der Saison, es zieht sich durch die Saison, dass man als Team sich in meinen Augen jetzt vom Gefühl her zumindest deutlich besser präsentiert als in der vergangenen Saison. Da waren viele Podestplätze dabei, das hat auch echt großen Spaß gemacht, diese Saison die Staffeln zu verfolgen und das, ja. So ging das eben auch einen Tag später bei den Frauen weiter, sogar noch erfolgreicher und David, die Besonderheit da ist ja, am Ende Deutschland Zweite hinter Norwegen und das Team wurde diesmal spontan ergänzt durch Julia Kink, die Schlussläuferin war, auch eine neue im Weltcup und ja, ohne Fehler brachte sie das Team um Janina Hettich-Walz, um den Youngster Selina Grotian und Vanessa Vogt eben zu diesem starken zweiten Platz.
Genau, auch Schweden und Österreich lange hinter sich gelassen. Also hier, wie gesagt, zwei Podestplätze in den Staffelrennen für die deutsche Mannschaft. Und eine Sache möchte ich bei den Herren vielleicht noch ergänzen, denn das Team der USA ist mega stark unterwegs gewesen zu Hause beim Heimweltcup. Bonacci, Doherty, White und Brown, nämlich direkt hinter Deutschland auf Platz 4 gewesen, zwar mit einer Minute Rückstand, aber wie gesagt, du hast die starken Schweden angesprochen, auch die haben sie hinter sich gelassen. Also durchaus spektakuläre Ergebnisse hier in den Staffelrennen von Soldier Hollow, aber es gab natürlich noch viel mehr, deswegen lass uns gleich weitermachen mit den Sprintwettbewerben und da können wir aus deutscher Sicht sagen, ja, die jungen Wilden haben auch da zugeschlagen. Zwar kein Top-10-Platz bei dem Sieg von Justine Présas-Boucher im Sprint vor Ingrid Landmark, Tandre Wold und Lujan Monod. Aber dafür Selina Grotian mit Platz 13, beste Deutsche.
Genau, für eine erste Saison hat sie doch auch ordentlich Eindruck hinterlassen im Weltcup. Das muss man, glaube ich, jetzt schon auch konstatieren. Und ja, so ähnlich ging das ja auch bei einer Vanessa Vogt oder Janina Hettich-Walz. Also irgendwie ist es doch auch beruhigend, dass da Namen nachkommen. Wie oft haben wir davon gesprochen, wir schauen mal, ob das im Biathlon auch so erfolgreich bleibt. Aber ja, die jungen Wilden werden ins kalte Wasser geworfen und dann liefern sie offensichtlich auch. Ob jetzt eine Kink aus dem Nichts in der Staffel antreten muss, sie kann es trotzdem. Ob jetzt eine Grotian plötzlich im Weltcup-Team steht, von Anfang an, ich glaube, direkt auch im ersten Rennen Weltcup-Punkte eingefahren. Also eine sehr gute Saison auch von ihr und das bestätigt sie dann ja auch später in der Verfolgung mit einem ebenfalls 13. Rang, um das schon mal vorwegzunehmen.
Genau, dann lass uns mit dem Rennen gleich weitermachen. Selina Krotian wird auch in der Verfolgung 13. Janina Hettich-Walz 14. Vanessa Vogt 16. Also drei unter den Top 20. Während vorne wieder einmal zwei Französinnen auf dem Podest stehen, allerdings andere als im Rennen davor. Lujan Monod gewinnt, die war im Sprint noch Dritte, vor Lisa Vitozzi und Julia Simon, die aufs Podest springt. Die Siegerin des Sprintwettbewerbs wird Siebte am Ende in der Verfolgung, weil Justine Présas-Boucher sich bei Schießen 2, 3 und 4 jeweils zwei Fehler, also insgesamt 6 Strafrunden leistet und damit wird es dann doch nichts mit dem Podest für die Französin.
Genau, also Lujan Monod muss man natürlich auch nochmal hier rausheben aus der gesamten Saison. Das ist wahrscheinlich auch die Überraschung bei den Damen, die mir sofort in den Kopf kommt. Sensationell auch, ich glaube, jedenfalls bewusst von mir gerade die erste oder die vielleicht vielleicht hat sie schon die Hälfte der letzten Saison so richtig gut mitgemacht. Ich bin mir gerade unsicher. Aber auf jeden Fall eine sensationelle Saison, wie sie jetzt da ganz vorne teilweise mehrere Weltcups in dieser Saison gewonnen hat. Das ist mir aufgefallen. Sonst aus deutscher Sicht eher mittelmäßig. Wie gesagt, Grotian mit einem tollen Ergebnis. Am Ende hätte ich Walz mit einem 14. Platz, was auch für sie sehr, sehr gut ist. Genau, und dann muss man eben weit nach hinten scrollen. Julia King am Ende 38. Die aber zweimal doch schon in einem konkurrenzfähigen ich sag mal, gar nicht so weit weg war. Zweimal auch Weltcup-Punkte mitnehmen können mit den ersten Rennen. Das macht doch auf jeden Fall Spaß.
Ja, absolut. Ich habe gerade mal so ein bisschen durch die Karriere von Lujan Monod geplättert, also auch da schon die ersten Erfolge in der vergangenen Weltcup-Saison.
Okay.
Aber eben davor, hast du recht, 21, 22 noch wirklich gar nicht großartig mit Erfolgen im Weltcup vertreten. Die kamen wirklich erst letzte Saison so richtig rein und dieses Jahr nun unbestritten der Durchbruch. Dann lass uns doch mit den Herren weitermachen. Auch da gab es Sprint und Verfolgung. Auch da Franzosen, soweit das Auge reicht. Eric Perrault gewinnt vor Emilien Jacquelin den Sprint. Und dann, was soll man sagen? Wir haben ja noch nicht genug Norweger. Johan Olav Botten auf Platz 3. Vor Legret auf der 4, Samuelsson auf der 5. Campbell White, um nochmal zu den US-Amerikanern zu kommen, auf Platz 6. Bester Deutscher wird Johannes Kühn auf Platz 10. Und ich lasse es natürlich nicht unerwähnen. Timo Feilabschien, der neue Südkoreaner, auf Platz 12.
So neu ist er ja gar nicht mehr. Aber natürlich, das ist immer noch lustig zu sehen. Ja, man hat irgendwie bei den Norwegern das Gefühl, die können jeden aus dem IBU-Cup einfach in den Weltcup schmeißen und plötzlich springt ein Podest bei rum. Also das ist
Wahnsinn.
Es ist wirklich irre, wo jetzt wieder Johan Olav Boten herkommt. Aber ja, auch wieder hier spannende Top Ten, finde ich. Und auch Campbell Wright, ein Fehler am Ende mit einem starken 6. Platz zu Hause bei seinem Heim-Weltcup. Richtig schön zu sehen. Johannes Kühn am Ende auch mit einem starken 10. Platz, trotz eines Fehlers. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Philipp Horn auch nochmal mit einem Schritt nach vorne, Rang 13. Da können wir doch drüber reden und uns drüber freuen. Danilo Riedmüller, der ist uns schon oft im IBU-Cup aufgefallen, ist auch nicht mehr der jüngste, 24, 25, glaube ich. Aber auch der beweist sich hier mit einem starken 23. Platz. Doll 27, Navrat 25. Also natürlich, das sind nicht die Top-Ergebnisse, aber da sind auch wieder Ergebnisse dabei, wo man sich sehr drüber freuen kann.
Ja, absolut. Beim Verfolger war dann irgendwie alles, wie man es gewohnt war. Johannes Tinius Bö gewinnt vor seinem Bruder Taje. Emilien Jacquelin mit 3 Fehlern Dritter. Dahinter Lägreit auf der 4. Bester Deutscher wird dort Philipp Horn auf Platz 11. Johannes Kühn auf Platz 13. Danilo Riedmüller verbessert sich noch auf Platz 16. Strelo auf der 19. Also ich denke, das sind alles mitunter gute Ergebnisse. Und vielleicht schließen wir das Ganze ab mit einem Blick auf die Nationenwertung. Denn beim letzten Wochenende, was es ja noch gibt, am kommenden Wochenende, vom 14. bis zum 17. März in Canmore, mit Sprintverfolgung und Massenstart, geht es ja unter anderem nicht nur um die Kristallkugeln, sondern auch um den Nationencup. Und da steht bei den Damen Deutschland auf Platz 4. Hinter Frankreich, Norwegen und Schweden. Und bei den Herren ist Deutschland vor Frankreich und Schweden und Italien auf Platz 2. Natürlich uneinholbar die Norweger dort auf Platz 1. Also Canmore noch ein Wochenende zu gehen und dann ist die Biathlon-Saison auch schon wieder vorbei.
Ganz genau. Also
Ja.
Ich habe gar nichts mehr hinzuzufügen, aber es ging jetzt doch wieder relativ fix gegen Ende.
Ja, total. Eine Sache muss ich noch vermelden, und zwar von der Parabiathlon-WM. Die fand in Kanada statt. Prince George ist der Austragungsort gewesen und Deutschland dort auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. 13 Medaillen, 3-mal Gold, 6-mal Silber, 4-mal Bronze. Lynn Katzmeier mit 3 Goldmedaillen, die überragende Athletin, und im Medaillenspiegel ist man Vierter geworden. Hinter Ukraine, USA und Kanada in dieser Reihenfolge. Auch wieder einmal beachtenswert, wenn man sich überlegt, was auf der Welt gerade so passiert. Dann springen wir vom Biathlon wieder zurück nach Nordeuropa, und zwar nach Oslo, wo die War Air Tour losgegangen ist. Und wir blicken einmal drauf, was beim Skisprung-Wochenende so rumgekommen ist, Benni.
Ganz genau. Und ich will es gar nicht vorwegnehmen. Wir beginnen einfach beim ersten Wettbewerb auf der Großschanze. Und Stefan Kraft gewinnt mal wieder, kann man glaube ich sagen, vor Christopher Eriksen Sündal, den man glaube ich mit Fug und Recht als die Entdeckung in dieser zweiten Hälfte der Saison bezeichnen kann. Und Jan Hörl, der das Podium dann vollendet. Und David, woran merkt man, dass man ein Skisprung-Freak ist? Ich glaube daran, dass man sich so sehr über einen 15. Platz freut von einem ehemaligen Topspringer, wie Roman Kudelka, der gerade 15. Mega. Geworden ist. Also das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist mit Blick auf dieses Tableau. Das macht richtig Spaß. Aus deutscher Sicht kann man, glaube ich, sagen, das war mehr als durchwachsen. Pius Paschke mit Rang 14, der beste Deutsche. Andi Wellinger nur auf Rang 20, Konstantin Schmid auf 28 und Karl Geiger verpasst die Punkte, genauso wie Philipp Raimund. Und wer war besser als Philipp Raimund?
Natürlich, der einzig wahre Noriaki Kasai.
Ganz genau. Also gut, es handelte sich am Ende um Platz 47, aber der Mann hat sich wieder qualifiziert und der Mann war wieder nicht der Schlechteste.
Ja, absolut. Yannick Wasser übrigens, Jahrgang 2004, er wird 50. in diesem Wettbewerb. Der Name ist mir vorher auch noch nicht untergekommen, aber die Gegend im Ergebnistableau, die du angesprochen hast, die gefällt mir auch sehr gut. Also ich meine, so ein Viererblock, Renny Kaido, Pius Paschke, Roman Kudelka, Kamil ist doch auf 13 bis 16, das ist schon irgendwie was ganz Besonderes. Und es gab ja noch einen zweiten Wettbewerb, lass uns den gleich mit dazu nehmen. Den hat zum ersten Mal in Norwegen ein Sieg für ihn, Johann André Forfang, gewonnen. Florio Kobayashi und Stefan Kraft, der natürlich als Hauptziel weiterhin den Sieg bei der War Air Tour ausgegeben hat. Domen Preutz auf der 4. Auch das natürlich eine sehr, sehr durchwachsene Saison für ihn, zumindest mit großen Leistungsschwankungen. Johansson, dann der zweite Norweger vorneweg, Jan Hörl. Nico Kytosau, einmal mehr in den Top 10, Platz 7 für ihn, richtig, richtig stark. Andi Welling verbessert sich auch, Platz 8, Renny Kaido ebenfalls, wird 9. am Sonntag und Schniescholl auch mit Top 10 Platz, Platz 10. Also da sind einige Saisonspätstarter dabei, möchte ich sie mal nennen.
Ja, genau, also Schniescholl ist uns ja jetzt schon das ein oder andere Mal aufgefallen. Das ist natürlich auch gerade relativ dankbar im polnischen Team, da kann man relativ leicht herausstechen, um es mal so zu sagen, aktuell mit dieser Form der seiner Teamkollegen. Aber natürlich optimal, wieder ein Top-10-Platz, das ist sehr interessant zu sehen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt auch zu den Damen, die ja ebenfalls in Oslo dabei waren. Und da gewann den ersten Wettbewerb Silje Opseth vor Katharina Schmid. Sie hat wieder mal das Podest erreicht. Und Eirin Maria Kvandal, auch eine Skispringerin, die wir noch nicht so oft gesehen haben. Wahrscheinlich sogar das erste Podest, wenn ich mich nicht irre. Aber auf jeden Fall, Alexandria Lutit auf Rang 4. Nika Preutz, wahrscheinlich auch eine der Dominatoren in dieser Saison, nur auf Rang 6. Und aus deutscher Sicht dahinter die nächste Selina Freitag auf Rang 16. Das ist doch ganz in Ordnung. 21 Rupprecht, 25 Seifert. Und Luisa Görlich und Agnes Reisch schaffen es leider nicht in die Punkte.
Ich habe gerade parallel noch recherchiert. Eirin Maria Kvandal war, glaube ich, doch schon mal auf dem Podest. Aber mein Gott, wir können doch nicht alles im Kopf haben, Benni. Wir sind so sportartmäßig breit aufgestellt. Das sei uns mal verziehen an dieser Stelle. Ja, genau. Ansonsten bin ich natürlich ein bisschen traurig gewesen, dass die Skispringerinnen nicht auch auf der Normalschanze gesprungen sind. Ich meine, ich bin ansonsten großer Verfechter von großen Schanzen bei den Skispringerinnen. Dieses Mal war das nur den Kombiniererinnen gegönnt. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Auch eine ganz interessante Sache gewesen. Auch wieder die Gatewahl der Jury hier mitunter bei dem Wochenende. Also das war schon wieder sehr, sehr interessant. Auch mehr dazu auf dem Twitter-Account von Louis Hodoch oder natürlich in der immer wieder empfehlenswerten Flugschau, unserem befreundeten Skisprung-Podcast. Wie gesagt, es gab auch da noch einen zweiten Wettbewerb. Kvandal vorneweg, soviel zum Thema Podium. Gleich der Sieg von Nika Preutz und Eva Pinkelnick. Also auch da, weiß ich nicht. Vorläufiges Saisonfazit könnte man natürlich wieder ziehen. Katharina Schmid auf Platz 6. Es läuft auf jeden Fall nicht so rund wie die letzten Jahre. Das kann man konstatieren.
Genau, übrigens auch hier zu sehen, dass die Norweger einiges ausprobieren. Natürlich jetzt mit der nationalen Gruppe auch in Oslo, wo dann eine Heidi Dyhre Traserud aus dem Nichts auf einem 11. Platz landet. Auch spannend, zum Beispiel eine Ingrid Zynøve Midtskogen. Auch alle sehr schöne Namen, am Ende auf Rang 18. Also da werden Norweger ähnlich in den Weltcup geworfen und es läuft.
Ja. Genau, das zu den Ergebnissen dort, würde ich sagen. Und dann eine traurige Meldung vorneweg, wenn mich jetzt das Reglement der War Air Tour nicht komplett verwirrt, das ja durchaus nicht so ganz einfach ist. Wir haben jetzt in Trondheim nämlich einen Wettbewerb auf der Normalschanze und auf der Großschanze, also vor allem bei den Herren jetzt. Und danach das Wochenende in Vikersund, wo ja auch die Quali dann mit in die Wertung einzählt. Und die besten 50 dürfen in Trondheim nochmal antreten. Leider ist Noriaki Kasai 52. geworden. Den werden wir wohl dann wohl nicht in Vikersund sehen und müssen dann auf das Weltcup-Finale in Planitz hoffen. Also er ist noch dabei, vielleicht beim Skifliegen in dieser Saison, ebenso wie vielleicht auch Markus Eisenbichler, der nämlich den Kontinentalcup in Lahti gewonnen hat und der vielleicht dann in Planitz auch nochmal zurückkehrt. Also sehr, sehr spannende Fragen im Skispringen gerade. Stefan Horngacher steht auch mutmaßlich laut Sportschau-Informationen kurz vor einer Vertragsverlängerung. Bei den Frauen muss man sowieso gucken, wie man da weitermacht. Also gibt noch einige Fragezeichen kurz vor Saisonende.
Ja, das ist doch schön, dann bleibt man doch eher dran und nimmt diese letzten Wettbewerbe auch noch mit, weil ja viele dann doch jetzt gegen Ende schon abschalten. Aber die Fragen, die sind ja spannend genug. Ich meine, gerade einen Markus Eisenbichler, den will man natürlich auch nochmal im Weltcup sehen. Besser spät als nie jetzt nochmal in Form gekommen, das ist doch auch... Es ist auch ein bisschen beruhigend, muss ich sagen. Das war schon hart zu sehen. Das Herz hat schon geblutet, ihn dann zum Beispiel auch bei der Tournee nicht gesehen zu haben und so weiter. Oder nur, ich glaube, doch in der nationalen Gruppe war er, oder? Einmal.
Nee,
der war, glaube ich, nicht mehr in der nationalen Gruppe, genau.
Nee, also in Garmisch auf keinen Fall, weil da war ich selber da und in Oberstdorf auch nicht. Nee, ich glaube nicht.
Also das hat...
Hat
schon wehgetan. Das hat
geblutet, das stimmt.
Ja. Und dementsprechend hoffen wir, ihn da nochmal sehen zu können.
Genau, so ist es. Wir blicken natürlich gespannt drauf, wie das dann auch unter anderem jetzt morgen schon losgeht mit dem Weltcup in Trondheim. Normalschanze, wie gesagt, merkt euch die Schanzen mal vor. Granasen komplett neu gebaut. Ich glaube, 2018 war der letzte Weltcup da. Nächstes Jahr dort nordische Skiweltmeisterschaften komplett neu errichtet. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es aussieht. Von daher können wir uns auch die nächsten Tage direkt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag schon mal auf schöne Bilder freuen, bevor es dann auf die größte Schanze der Welt geht. Wo natürlich vielleicht auch wieder der Weltrekord wackelt. Glaube ich zwar nicht dran, aber mein Gott, die Schlagzeilen werden kommen und dann blicken wir nach der Pause auf die anderen Sportarten im Wintersport, die uns noch fehlen, und zwar Langlauf, nordische Kombination, Ski Alpin sowie noch ein paar andere Neuigkeiten, die wir euch dann noch verraten können. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Wintersportblock heute. Und wir bleiben bei Ski Nordisch, Benny, und starten rein mit dem Langlauf. Einmal ganz kurz, Weltcup-Wochenende in Oslo ist eigentlich immer schnell erklärt. Zweimal 50 Kilometer, einmal bei den Herren, einmal bei den Damen, dieses Jahr in der klassischen Technik. Ich finde, eines der underratedsten Wintersport-Highlights, die es überhaupt gibt, weil das einfach immer wieder schön ist und mir Erinnerungen an die schönsten Weltmeisterschaften ever 2011 gibt. Und ja, sportlich gesehen kann man sagen, auch wieder erfreulich aus deutscher Sicht. Katharina Hennig auf dem Podest im Frauenrennen. Frieda Karlsson gewinnt vor Ebba Andersen und wie gesagt, die Deutsche auf Platz 3. Sehr, sehr erfreulich. Viktoria Kahl mit Platz 9, auch noch mit dem Top-10-Platz. Sauerbrei auf der 17 und sonst natürlich die üblichen Verdächtigen, die sich sonst auch im Feld rumtummeln, während es, naja, gut, bei den Norwegern ein Fünffachsieg gibt. Klæbo, von Nynget, Goldberg, Amundsen und Tonsent. Aber auch da haben wir ja genug Ergebnisse gesehen, die uns aus deutscher Sicht freudig stimmen lassen. Heute, oder besser gesagt hier am Wochenende, Friedrich Moch, 16. in diesem Rennen. Aber ich finde, diese dauerhaften, wir sprechen es ja seit Wochen an, diese dauerhaften, konsequenten Podestplätze, auf die wir uns nicht verlassen dürfen, aber auf die wir uns ja Gott sei Dank fast schon verlassen können im Langlauf, das ist einfach das Beste, was ich seit Young in dieser Sportart gesehen habe.
Absolut. Also das kann man nicht oft genug herausheben, was da in den vergangenen Jahren passiert ist. Da sind wir natürlich auch auf die Reise weiterhin gespannt. Und du hast schon gesagt, norwegische Dominanz, die gibt es natürlich auch, wenn wir in Oslo weiterschauen, bei der nordischen Kombi. Und das bei Frauen und Männern. Bei den Frauen sehen wir mal wieder einmal mehr einen Dreifacherfolg von Ida-Marie Hagen vor Marie Leinern-Lünd und Gida Westwold-Hansen. Am Ende aber wieder zwei starke Platzierungen aus deutscher Sicht mit Nathalie Armbruster auf 5 und Jenny Nowak auf einem starken 6. Platz. Wirth und Gerbut noch auf 15, 16. Ronja Loh, auch relativ neu im Weltcup auf Rang 18. Das lässt sich doch trotzdem sehen. Und auch bei den Männern gab es jeweils
eine Sache noch dazu. Hast du mitbekommen, was bei den Frauen so besonders war in der letzten Woche?
Nee.
Die sind am Mittwoch oder Donnerstag auf der Normalschanze gesprungen und der Langlauf fand erst am Samstag statt. Weil das so chaotisch war, die ganzen TV-Übertragungssachen von dieser wunderschönen Normalschanze auf die große Holmenkollenschanze zu bringen, haben die einen Wettbewerb an diesem Wochenende ausgetragen, der hat aber gefühlt 3 Tage gedauert. Also auch eigentlich Wahnsinn.
Ja, auch eine Kuriosität diese Woche. Aber genau, wenn wir über Norweger sprechen, müssen wir natürlich auch über Jan Magnus Rieber sprechen. Doppelsieg.
Er ist wieder da.
Er war nie weg. David, er war nie weg. Es war ein Doppelsieg dieses Wochenende mal wieder und wieder auch ein Doppelsieg mit Johannes Lampater zusammen, der wieder 2x Zweiter wurde. Der arme Mann, was der schon alles gewonnen hätte, wenn Jan Magnus Rieber nicht da wäre.
Mann.
Und Stefan Rettenegger einmal Dritter und Ilves der Ester einmal Dritter. Aus deutscher Sicht können wir uns, glaube ich, aber auch nicht beschweren mit soliden Platzierungen. Terenz Weber einmal Siebter, David Mach Neunter und Vincent Geiger einmal Zehnter. Und im anderen Wettbewerb sah das Ganze relativ ähnlich aus. Manuel Feist diesmal aber in den Top 10 mit Rang 7. Julian Schmid auf einem starken 11. Platz. Und Wendelin Tannheimer mal wieder auf einem starken 13. Rang.
Ich habe den Namen gelesen und habe deine Betonung schon vorausgeahnt. Ja, sehr schön. Ja, und vor allem auch in der Vielfalt, ne? Also es waren jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Athleten, die alle da in diesen Top 15 unterwegs sind. Also auch da hoffen wir mal, dass die Nachwuchs sorgen durch die ja doch prominenten Abgänge, die wir in der nordischen Kombination in den letzten Wochen, Monaten und Jahren gesehen haben. Da muss man ja irgendwie alle Zeitformen nutzen. dass die nicht allzu groß sind, wie das in anderen Sportarten in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Und dass man da nächstes Jahr erfolgsmäßig ganz gut anschließen kann an das, was wir die letzten Jahre gewohnt sind. Vielleicht mit der Ausnahme, dass es ja Magnus Rieber natürlich weiterhin gibt.
Ja, den wird es wahrscheinlich noch ein paar Jährchen geben. Ich meine, Jahrgang 97 mittlerweile. Das heißt, er ist, Moment, 27. Da können noch gut und gerne 8 Jahre dazukommen oder in besseren Zeiten sogar.
Noriaki Kasai gefällt das.
Gut, ich würde Noriaki Kasai auch gerne mal beim Langlauf sehen, aber ich glaube, das hält er nicht mehr mit.
Wer weiß. Genau, für die Kombinierer geht es am Wochenende nochmal nach Trondheim. Dort ist dann das Saisonfinale. Komme ich gleich nochmal drauf, weil ich das ein bisschen nochmal zusammenfasse, wie es jetzt mit den Weltcup-Finals denn aussieht. Im Langlauf sprechen wir das Gleiche dann auch nochmal an. Genau, dann sind wir damit durch und kommen zum Ski Alpin. Da wäre es eigentlich so gewesen, dass wir ein komplettes Technikwochenende hatten. Hatten wir eigentlich auch, nur halt mit der Hälfte der Wettbewerbe, die eigentlich stattfinden sollten. Die beiden Damenwettbewerbe in Ore in Schweden haben stattgefunden. Regenbedingt ist Kranz Gagora bei den Herren in Slowenien allerdings komplett flach gefallen. Lino Strasser kann also keine Slalomkugel mehr holen, aber es gab trotzdem genug Schlagzeilen. Fangen wir vielleicht mit der Herrenschlagzeile an. Lukas Broten kehrt nächsten Winter zurück in den alpinen Skizirkus. Für Brasilien, Benni.
Ja, für Brasilien, das ist die doppelte Besonderheit in dem Moment. Natürlich familiär, ich glaube, es ist die Mutter, ne, die halb Brasilianerin ist.
Richtig.
Ja, das gibt's ja immer mal wieder, dass Athleten in der Karriere früher oder später ihre Nationalität dafür ändern, beziehungsweise auf eine Nationalität aus der Familie zurückgreifen. Das war bei Emma Eicher zum Beispiel der Fall, die ja, glaube ich, in Schweden auch aufgewachsen ist und auf jeden Fall unter der schwedischen Flagge angetreten ist, bevor sie für Deutschland antrat. Timofey Lapschin war die andere Situation. Ich glaube
Respekt,
aber Benny. Nicht.
Respekt.
Dankeschön.
Mir wäre jetzt noch Sofia Sorschak im Skispringen eingefallen, die Kosovo. Österreicherin, die sich überworfen hat und jetzt für den Kosovo startet. Ja. Aber Respekt, dass du das mit Emma Eicher auf dem Schirm hattest. Wusste ich nicht. Schreibt mal gerne, ob ihr das wusstet. Respekt.
Ja, das, ich weiß nicht, es gibt immer so Sachen, die bleiben rent-free zu lange in meinem Hinterkopf irgendwo. Aber das hast du ja meistens sogar noch ein paar Mal öfter als ich.
Rent mit E, nicht mit A, ne?
Okay, genau. Aber
also, ja.
Bitte.
Also ich kann das in einem Satz zusammenfassen. Am Ende sind die Norweger selber schuld, Punkt.
Absolut. Wir haben über die Debatte ja auch schon breit geredet. Ich glaube, das müssen wir nicht noch totschlagen. Aber auf jeden Fall trotzdem eine Kuriosität natürlich. Weil Brasilien
Wahnsinn. Sieht
man jetzt nicht so oft im Ski Alpin. Aber es gibt ja auch noch eine andere Schlagzeile. Die habe ich dir ja vorhin erst bei Insta geschickt. Und da ging es natürlich um Michaela Schifrin. In Cortina ist sie gestürzt bei der Abfahrt. 6 Wochen musste sie wegen einer Innenbandverletzung daraufhin pausieren. Dann gab es jetzt eben den Slam, den Comeback beim Slalom in Aare. Und sie siegt am Ende mit 1,24 Sekunden Vorsprung. Und damit ist sie eben zum 8. Mal auch im Slalom-Weltcup-Siegerin. Also, ja, 6 Wochen Pause, 6 Wochen ohne Praxis und dann ist sie zurück und also 1,24, das ist ja auch eine Welt.
Es ist absolut geisteskrank, wirklich. Also man hätte jetzt hier wieder sagen können, ach, Lena Dürsch schrammt mal wieder am Podest vorbei, Platz 4, aber wie kann man denn nach dem Sturz, die lag ja gefühlt fast regungslos im Zaun ja. Da oben an dem Tofana-Schuss in Cortina, das hatte ich live gesehen damals, über eine Sekunde Vorsprung beim Comeback, hallo, geht's noch? Also es ist echt, also Wahnsinn. Unglaublich, Wahnsinn, die Frau, es ist, habe ich keine Worte für, ehrlich.
Ja, auf jeden Fall die Geschichte natürlich des Wochenendes, so viel sei gesagt, aber ich würde sagen, na gut, komm, dann gehen wir auch direkt auf den Slalom als erstes ein, weil es eben die Besonderheit ist. Ja. Wie schon gesagt, 1,24 vor der Kroatin Zrinka Ljutic, dahinter dann Michelle Gesin und du sagtest es schon, Lena Dürr mal wieder undankbare Vierte. Emma Eicher, die schwedische Deutsche, wie wir es eben sehr gesagt gut. haben, am Ende sehr auf gut. einem starken 7. Platz, das hat mich richtig gefreut, dass es jetzt gegen Ende der Saison auch nochmal für eine Top-Platzierung gereicht hat. Es war ja dann doch eher eine durchwachsene Saison von ihr nach dem starken Start in der vergangenen. Aber ja, ich glaube, zumindest im Slalom müssen wir uns um die Damen keine Sorgen machen. Lena Dürr macht bestimmt noch ein paar Jährchen und Emma Eicher kommt da gerade nach. Das macht auch Spaß.
Beste Platzierung für Eicher, glaube ich, überhaupt bisher in ihrer Karriere. Und währenddessen Michaela Schiffrin, das sei beiläufig erwähnt, zum 8. Mal Gesamtweltcup-Siegerin des Slalom-Weltcups. Irre. Auch das ist ja keine große Überraschung. Genau, dann, wie gesagt, bei den Herren ist alles ausgefallen. Die beiden Schlagzeilen haben wir besprochen. Von daher können wir gleich zum nächsten Wintersport gehen. Eiskanal könnte ich natürlich was erzählen, aber es gab nichts. Rodeln ist natürlich letzte Woche schon zu Ende gegangen und das Weltcup-Finale in Skeleton und Bob gibt es in Lake Placid erst in der Woche darauf, also vom 21. bis 23. März. Allerdings gibt es noch zwei Neuigkeiten, die ich loswerden möchte, und zwar zum einen Eisschnelllauf-Mehrkampf-Weltmeisterschaft in Insel. Damals die Halle dort ja neu gebaut für die WM 2011 war es, glaube ich. Jordan Stolz oder Stolz, der überragende junge US-Amerikaner, der da gerade alle Weltelite verblüfft mit einem weiteren Weltrekord im Mehrkampf, neuer Punkte-Weltrekord. Und eine Nachricht für dich, Benny. Claudia Pechstein hat im Alter von 52 Jahren angekündigt, ich höre noch nicht auf.
Ja, ich meine ich meine, wenn gerade noch nicht so richtig es so wirkt, als wäre die Generation hinter ihr so geschlossen, dann muss sie sich wohl doch noch mal präsentieren und so ein bisschen die jungen Wilden anstacheln, weil ja, wir reden hier auch nicht so oft über Eisschnelllauf und das hat natürlich auch einen Grund, weil eben so ein bisschen auch generell natürlich, weil die Aufmerksamkeit da nicht so groß ist, aber eben auch, weil aus deutscher Sicht da wirklich es an Nachwuchs fehlt. Wir reden jedes Mal, wenn wir über Eisschnelllauf reden, genau darüber und aber trotzdem ist ja auch eine tolle Geschichte, dass so ein Urgestein wie Claudia Pechstein sich das weitergibt.
Aber es waren Mehrkampf-Weltmeisterschaften in Bayern und ich habe nichts davon mitbekommen.
Das stimmt.
Ehrlich, jetzt.
Wahnsinn.
Hätte ich es heute nicht gelesen mit dem Weltrekord. Also unfassbar, eigentlich auch wie unter dem Radar das wieder läuft. Naja, gut. Zweite Neuigkeit, und das ist eigentlich auch Wahnsinn, wenn man sich das Wetter der vergangenen Tage angeschaut hat. Ich war dieses Jahr im Sauerland in Winterberg einmal Skifahren. Das waren nicht allzu viele Wochen, wo ordentlich Schnee lag, aber ich kann sagen, letzte Woche war eigentlich kein Skifahrwetter. Nichtsdestotrotz, in Berchtesgaden war es noch abgesagt worden, in Winterberg hat es funktioniert. Die Snowboarderinnen haben ihr Saisonfinale gefeiert und die Deutsche, Ramona Hofmeister, den wir natürlich auch schon häufiger besprochen haben, hat ihre dritte Kristallkugel des Winters eingesammelt. Nach dem Gesamtweltcup und dem Parallel-Riesenslalom hat sie mit dem Auftreten in Winterberg im Sauerland jetzt auch die Kristallkugel für den Parallelslalom geholt. Also guckt euch da gerne mal die Zusammenfassung an, wie das in Winterberg aussah. Eigentlich echt der Wahnsinn. Also vor allem, wenn ihr da wart, schon mal ist es sehr, sehr interessant. Übrigens auch ein Name, der uns natürlich auch schon lange bekannt ist. Esther Ledezka ist gestürzt. Auch das hat so ein bisschen was damit beeinflusst, weil sonst der Viertelfinaleinzug von Ramona Hofmeister anders verlaufen wäre. Genau, das nur aus dem Snowboard. Und dann überblicksmäßig kann ich sagen, wie gesagt, Skispringen und Alpin hört erst in 2 Wochen auf. Die Alpinen gehen jetzt nach Saalbach-Hinterklemm fürs Weltcup-Finale 2 Wochen. Langlauf ist noch in Forlun und die Kombi in Trondheim. Nächstes Wochenende, dann ist da Schluss. Und im Biathlon, wie gesagt, nächstes Wochenende oder dieses Wochenende Canmore und dann ist da auch vorbei, Benny.
Ja, natürlich, dann fängt auch wieder der ganze Sommersport an. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf, weil die Highlights ja auch schon auf uns warten, bald wieder zerpflückt zu werden. Auch da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Aber Ich würde sagen, so viel erstmal zum Wintersportblock. Wir haben noch einiges. Wir haben etwas, was wir normalerweise immer relativ früh in der Folge machen, zum Beispiel wie den Tennis, der immer noch auf uns wartet. Die Formel 1, das zweite Rennen stand an, diesmal an einem Samstag aufgrund von Ramadan. Und natürlich Fußball und diverse andere Sachen, die noch besprochen werden müssen. Und dementsprechend bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und treten jetzt mal ein bisschen aufs Gaspedal. Wir haben in diesem Take noch ausstehen Tennis, Darts, Leichtathletik, Radsport und die Formel 1. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein und können sagen, WTA und ATP Tausender Turnier in Indian Wells läuft bis hierhin, Benny.
Läuft richtig gut und diesmal sogar geschlechterübergreifend. Wir reden ja meistens nur über Sascha Zverev, wenn wir über Tennis reden oder mal ein gutes Turnier von Jan-Lennard Struff oder über eine zweite Runde von Tatjana Maria, die sich weiterhin nicht abschütteln lässt. Aber da gesellt sich jetzt eine Angelique Kerber dazu. Die hat natürlich im vergangenen Jahr auch noch weite Strecken der Saison verpasst aufgrund ihrer Babypause. Aber seitdem viele frühe Niederlagen erfahren müssen, natürlich nach der Babypause. Und plötzlich ist sie jetzt wieder da. Sie steht im Achtelfinale. Jetzt geht's gegen Wozinacki, gegen Caroline Wozinacki.
Wahnsinniges Paar auch. Ja, Wahnsinn.
Also, zwei Oldies eigentlich, kann man schon fast sagen. Ne?
Ja, voll.
Das wird ein richtiger Kracher im Achtelfinale in Indian Wells. Sie besiegte jedenfalls in Runde 3 Veronika Kudermetova mit 6-4, 7-5, also da scheint es dann auch doch, die Sätze dann auch, wenn die Sätze auch ein bisschen länger gehen, noch kein Problem zu sein, das ist natürlich sehr erfreulich. Und bei den Männern wiederum, Jan-Lennard Struff ist schon ausgeschieden, aber Alexander Zverev wiederum, der ist noch drin im Turnier, der schlägt nämlich in Runde 3 den Niederländer Talon Griekspoor mit 7-6, 6-3, auch ebenfalls in zwei Sätzen. Und Jan-Lennard Struff, ich glaube, so viel sei auch gesagt, dem kann man jetzt hier keinen großen Vorwurf machen. Er geht nämlich gegen Jannik Sinner raus. Ist ja auch irgendwie der Mann der Stunde aktuell. Tolles Duell trotzdem gegeben. Am Ende hat es aber nicht gereicht.
Und vielleicht ist Jannik Sinner ja auf dem Weg zum Turniertriumph, denn ein gewisser Carlos Alcaraz muss morgen am Dienstag gegen Marojan aus Ungarn antreten. Gegen den hat er letztes Jahr schon mal gespielt, zwei Wochen vor den French Open, und hat in Rom gegen ihn verloren. Vielleicht kann er das wiederholen und dann ist er vielleicht sogar der Top-Favorit auf den Turniertitel, aber ein gewisser Novak Djokovic oder ein gewisser Alexander Zverev sind natürlich trotzdem noch mit von der Partie. Auch das Doppel ist natürlich immer wichtig, auch da ist Sascha Zverev mit Melo aus Brasilien unterwegs und wird da heute Abend noch ein Doppel spielen. Kravitz-Pütz ist auch schon ins Achtelfinale eingetreten. Also auch im Doppel ist die deutsche Fahne gut vertreten und dann werden wir natürlich nächste Woche gespannt darauf blicken, wie das mit Zverev, Kerber und Co. in Indian Wells so weitergegangen ist. Und dann kommen wir jetzt zum Darts, Benny.
Ganz genau, beim Darts stand nämlich das erste European Tour Turnier des Jahres an, also auch die, ja, wie viele sagen, the best tour in sports, das sagt zum Beispiel der Darts Kommentator Dan Dawson immer, weil das so viel Spaß macht. Man hat an diesem Freitagnachmittag immer ein paar regionale Vertreter der Nation, in der es stattfindet, vor Ort, die dann gegen die ganz großen Namen antreten können. Und man hat einfach eine gesunde Mischung aus verschiedenen Spielern. Und das erste Turnier war das natürlich auch auf der European Tour für Luke Littler. Was soll ich sagen? Zwei der bisherigen Turniere auf der Pro Tour hat er schon für sich entscheiden können. Das erste auf der Pro Tour für ihn ja auch. Und natürlich musste er dann ja auch das ganz nach Maß natürlich auch das erste European Tour Turnier für sich entscheiden im Finale mit 8-7 gegen Rob Cross. Das ist durchaus die nächste Machtdemonstration, das nächste Ausrufezeichen für diesen mittlerweile 17-Jährigen. Es ist wirklich Wahnsinn, was der dieses Jahr zeigt. Ansonsten aber auch aus deutscher Sicht sehr erfreulich, dass Ricardo Pietrzko bis ins Halbfinale geschafft hat. Dort ging es gegen Luke Littler raus. Ja, da gab es auch noch
was
eine.
Was war da los? Da gab es ja auch Schlagzeilen. Erzähl mal.
Ja, da gab es eine unschöne Thematik. Luke Littler hat versucht, im Mittelteil der Partie 147 über Triple 19, dann hat man ja 90 Rest, und dann doppelt 20 Bullseye zu gehen. Und das hat Pietrzko eben als sehr arrogant wahrgenommen, gerade weil Littler dann auch die Doppel 20 mit dem zweiten Dart nicht getroffen hat, sondern überworfen hat.
Ach komm, also ganz ehrlich.
Und ja, Pietrzko hat am Ende, es sind wieder die Drähte bei ihm durchgedreht.
Hoffe, die Arroganz bestraft ihn, hat er gesagt.
Genau. Bei Instagram wieder so eine Aktion. Ich weiß nicht, Social Media Kurs muss wohl langsam mal eingeführt werden für alle Profis im Darts, weil das ist wirklich anstrengend, das ist kindisch. Man verwechselt hier scheinbar, dass Luke Littler 17 ist und Pietrzko wird dieses Jahr 30, wenn ich mich nicht irre. Sehr da gut. kann man schon ein bisschen professioneller mit dieser Situation umgehen, gerade weil Littler auch wirklich zwei Dimensionen besser war. Ansonsten.
Das ja nicht erst seit gestern.
Nee, nicht seit gestern. Aber auch in der Partie an sich, meine ich. Ansonsten, Gabriel Clemens in Runde 2, das ist in Ordnung. Erste Runde Pflichtsieg geholt, dann 4-6 gegen Price ausgeschieden, hat ihn ein bisschen geärgert. Ansonsten, Lukas Wenig in Runde 2 dabei gewesen, ist nur mit einem Leckunterschied gegen den Finalisten Rob Cross ausgeschieden, 5-6. Auch das erfreulich. Und so viel sei erstmal zum Darts gesagt. Da geht's die Woche direkt weiter mit bitte?
Premier League.
Premier League war natürlich auch noch. Und ein Humphries, der seinen ersten Tagessieg holt, David.
Ja, richtig. 6. Spieltag in Brighton. Humphries holt seinen ersten Tagessieg und ein anderer guckt in die Röhre, denn Peter White verliert wieder einmal in sein erstes Spiel gegen Michael Smith 6-5. Smith ist am Ende auch derjenige, der 6-3 oder 3-6 aus seiner Sicht gegen Humphries das Finale verliert. Außerdem im Halbfinale Rob Cross und Luke Littler. Das heißt auch, Michael van Gerven hat sein erstes Spiel verloren. Einmal mehr. Läuft zwar dem auch nicht so ganz rund. Diese Woche geht es in Nottingham weiter. Und mit Blick auf die Tabelle kann man sagen, ja, der Weltmeister robbt sich so langsam ran. Michael van Gerven hat zwar 3 Abende gewonnen, aber bei allen anderen hat er sein erstes Spiel verloren. 15 Punkte auf Platz 1. Luke Humphries mit dem Sieg jetzt mit 12 Punkten direkt dahinter. Luke Littler und Rob Cross jeweils mit 11 Punkten. Also das ist weiterhin sehr, sehr spannend, ob die Van Gerven vorne einholen können, während Peter White hinten weiterhin mit 0 Punkten dasteht.
Ja, ganz genau. Also Van Gerven spannend zu sehen. Geht hier mit einem 94 Average raus im Viertelfinale. Geht auch in seinem ersten Spiel als gesetzter Spieler in Runde 2 jetzt an diesem Wochenende in Belgien auf der European Tour direkt raus gegen Peter Wright 4-6 und Peter Wright spielt nur 91 Punkte im Schnitt. Das wird ihn richtig, richtig ärgern, den Van Gerven. Der hat jetzt, glaube ich, 4 Partien unter 94, 95 Punkte im Average gespielt in Folge. Das ist bei Van Gerven wirklich eine Seltenheit und das, obwohl, du hast schon richtig gesagt, er schon 3 Abende für sich entschieden hat, alle anderen im ersten Spiel ausgeschieden, das ist schon etwas kurios.
Ja, absolut. Das werden wir natürlich weiter beobachten und dann kann ich euch ein kleines News-Update aus Leichtathletik und Radsport geben. Wir beginnen mit dem Radsport. Da ist ja natürlich jetzt die Zeit der Frühjahrsklassiker angebrochen. Wir haben letzte Woche über den über 80 Kilometer Solo-Ausreißversuch und auch erfolgreichen Versuch von Tadej Pogacar bei der Strade Bianca gesprochen. Diese Woche stand dann sowohl Paris-Nizza als auch Tirreno Adriatico auf dem Programm. Paris-Nizza wurde von Matteo Jörgensen gewonnen und da konnte übrigens auch, Primoz Roglic seine Premiere für den deutschen Rennstall Bora Hansgrohe feiern. Gewinnen dort konnte er gegen, und also Jörgensen gegen Remco Evenepoel, den er da attackiert hat. Und bei Tirreno Adriatico ist es am Ende Jonas Vingegaard aus Dänemark gewesen, der Sieger der Tour de France, der sich hier den Gesamtsieg bei dem kleinen Rundrennen in Italien sichert. In dieser Woche ist ein Tagesrennen, und zwar am Samstag Mailand-Sanremo, dann ist die Katalonien-Rundfahrt und dann geht es so langsam mit den belgischen Klassikern weiter. Das dann natürlich so im April zum Beispiel im Wallonischen Pfeil und dem Amstel Gold Race Lüttich-Bastogne-Lüttich mündet, bevor wir am 1. Mai natürlich dann alle in Frankfurt wiedersehen. Und in der Leichtathletik kann ich sagen, dass Leo Neugebauer den deutschen Hallenrekord im Siebenkampf gebrochen hat, den der ARD-Experte Frank Busemann hält. 6.347 Punkte, also der Mann, der letztes Jahr schon die 8.000er-Marke ganz locker geknackt hat und der sicherlich auch bei den Großereignissen in diesem Jahr mitreden wollte oder will, ist nun der deutsche Hallenrekordhalter im Siebenkampf. Also wir sind gespannt, was der Mann vom VfB Stuttgart, der in Boston studiert, Leo Neugebauer dieses Jahr noch so abliefert.
Ja, Wahnsinn. Auch er natürlich im Fokus, wenn es jetzt im Sommer wieder auf die Leichtathletik-Highlights zugeht. Und wir gehen auf den letzten Block vor Fußball zu, beziehungsweise auf die letzte Sportart. Wir müssen natürlich auf die Formel 1 gucken. Da ging es nämlich nach Bahrain, jetzt nach Saudi-Arabien. Da, wie schon eben angekündigt, gab es da das Rennen schon am Samstag aufgrund des Ramadan-Beginns. Und ja, so viel sei vielleicht schon mal im Vorhinein gesagt. Max Verstappen gewann am Ende, mal wieder. Aber das Wochenende hielt doch die eine oder andere Geschichte für uns bereit, oder?
Ja, es ging schon damit los, dass Dr. Helmut Marko kurz davor stand, den Rennstall Red Bull Racing zu verlassen. Im Zuge der Horner-Affäre, ich denke, das habt ihr alle mitbekommen, zumindest die es interessiert, das lohnt sich jetzt nicht, hier das in aller Breite zu erwähnen. Aber trotzdem war am Samstag oder am Freitag noch die Debatte, ja, ist es jetzt vielleicht komplett aus, wenn Marko gehen sollte, geht dann Verstappen gleich mit? Also das war die Frage Nummer eins. Und dann kam die Meldung rein, Carlos Sainz hat einen Blinddarmdurchbruch oder Blinddarmentzündung, muss notoperiert werden. Das heißt, der junge Brite Oliver Berman musste im Ferrari einspringen. Ich habe es mal Notdebüt genannt und das Ganze noch gerade so rechtzeitig, dass er im Qualifying teilnehmen konnte. Am Ende auf Platz 11 gefahren und im Rennen dann sogar auf Platz 7 gelandet. 6 Punkte im Ferrari eingefahren. Das ist wirklich eine ordentliche Leistung und ich denke, wir können uns zusammen mit der Kollegin Kerber aus dem Tennis jetzt vielleicht mal so ein bisschen streiten, wer hier Athlet oder Athletin der Woche wird. Ich finde, beide haben es durchaus verdient.
Beide haben es verdient, genau. Wir haben schon das Scheinargument des Frauentags in dieser Woche in die Debatte eingebracht, was pro Kerber sprechen würde. Aber natürlich, die Geschichte mit Berman ist natürlich eine ziemlich große. Im Mai 2005 geboren, 18 Jahre alt. Da gibt es ja schon die Statistik, dass er der erste Fahrer ist, der nach dem 7. Titel von Michael Schumacher tatsächlich in einem Formel-1-Auto saß. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und das im Ferrari jetzt am Anfang der Saison. Er konnte sich doch da jetzt ordentlich beweisen. Am Ende mit einem starken 7. Platz. Das wirkte relativ abgebrüht.
Ja, sie werden immer jünger. Wahnsinn. Ja. Unglaublich. So lange ist das schon wieder her. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt. Es gab schon die ersten Schlagzeilen. Oh, vielleicht wird Sainz bis Melbourne gar nicht rechtzeitig fit, dass er vielleicht sogar noch einen zweiten Einsatz bekommt. Ich meine, bereitstehen tut er auf jeden Fall. Also sehr, sehr respektable Leistung des Briten. Wie gesagt, die Ergebnisse des Sonntags: Max Verstappen vor Sergio Perez, Doppelsieg für Red Bull, der zweite bereits in dieser Saison. Der Teamkollege von Berman, Leclerc, auf Platz 3 im Ferrari. Piastri auf einem richtig starken 4. Platz, ebenso wie Alonso, richtig gut unterwegs. Auf Platz 5 im Aston Martin, Russell Mercedes 6, Norris McLaren 8, also hinter Berman 9, Lewis Hamilton im Mercedes und 10 dann noch Nico Hülkenberg, der unter anderem auch mit tatkräftiger Mithilfe seines Teamkollegen Kevin Magnussen, wie du sagen würdest, der 12. wird hier noch ein Punkt für Haas einholt. Stroll und Gasly sind ausgeschieden. WM-Wertung lohnt sich jetzt, glaube ich, noch nicht ganz, außer dass ein gewisser Olli Berman nur knapp hinter Lewis Hamilton in der WM-Wertung steht. Das hätte man ihm vor einigen Jahren, glaube ich, auch nicht so einfach erzählen können. Und dann geht es weiter mit der Formel 1 am 24. März, also in 2 Wochen, mit dem Rennstart um 5 Uhr mit dem zumindest Saisonauftakt der Herzen beim Großen Preis von Australien.
Ja, ganz genau. Und
vielleicht lassen wir die Leute einfach abstimmen, wer Athlet oder Athletin der Woche wird.
Genau, vielleicht sollten wir einfach nach der Veröffentlichung der Folge mal eine Umfrage auf Instagram machen und dann wollen wir von euch, ja, dass ihr euch entscheidet. Soll es Angelique Kerber sein, die, wie gesagt, nach ihrer Babypause im Achtelfinale eines Masters-Turniers steht, oder soll es Berman sein, der ja in seinem ersten Rennen ins kalte Wasser geworfen wurde und direkt einfach mal im Ferrari auf Rang 7 landete am Ende? Also, wie gesagt, schaut auf Insta. Wenn die Folge online ist, dann wird auch diese Umfrage online sein.
Genau, so machen wir's. Und wir hören uns gleich wieder mit dem Fußballteil. Auch da gibt es eine Menge zu besprechen. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im letzten Take wie immer mit dem Fußball wieder. In einer Fußballwoche, die ja für Arminia Bielefeld und Schalke 04, unsere beiden Mannschaften, fast mit 2 Siegen ausgestaltet worden sind. Warum es nicht dazu kam, darüber sprechen wir nachher ebenso wie über den vielleicht schon entschiedenen Meisterschaftskampf in der ersten Fußball-Bundesliga. Benni, wir starten allerdings rein mit der Frauen-Bundesliga und dem Frauen-DFB-Pokal. Beides war in dieser Woche von besonderer Bedeutung. Die Viertelfinals standen an und es gab eigentlich nur Favoritensiege. Wolfsburg gewinnt 3-0 gegen Hoffenheim. Die Münchner Frauen gegen Jena 0-3. Leverkusen unterliegt Essen 1-2 und Frankfurt gewinnt gegen Duisburg 4-1. Ich denke, soweit keine Überraschung.
Ganz genau, natürlich besonders erfreulich, dass die Eintracht hier weiter die Chance am Leben erhält, wenn es schon in der Bundesliga nichts wird, vielleicht ja zumindest den DFB-Pokal zu gewinnen.
Genau, die Halbfinals finden statt am 30. und 31. März. Wolfsburg gegen Essen und die Bayern gegen Frankfurt zur interessanten Anstoßzeit, Sonntag 15.45 Uhr. Das könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen. Frauen-Bundesliga, anlässlich des Weltfrauentages das erste Mal überhaupt alle Spiele frei verfügbar zu sehen im deutschen Fernsehen. 15. Spieltag, Essen gewinnt gegen Duisburg 4-1, befindet sich jetzt auf Tabellenplatz 5, ist ein bisschen geklettert. Die Eintracht verliert im Topspiel zu Hause gegen die Münchner Bayern mit 1-2. Bayern jetzt vorne auf, 4 Punkte Vorsprung vor Wolfsburg, die aber heute Abend noch spielen gegen Leipzig. Von daher kann sich da noch ein bisschen was tun. Hoffenheim gewinnt gegen Nürnberg 2-0, Köln gegen Bremen 2-1 und ein Unentschieden gibt es zwischen Freiburg und Leverkusen. Ganz unten in der Tabelle Nürnberg und Duisburg und für mich sieht es auch so aus, als ob die Teams da unten schon recht weit abgeschlagen sind, Benni.
Ja, und aktuell läuft Wolfsburg-Leipzig, das hast du, glaube ich, noch nicht gesagt, oder?
Genau, ich habe gesagt, dass die heute Abend noch spielen.
Aber genau, Wolfsburg führt gerade 1-0 jedenfalls nach 40 Minuten. Ja. Ihr werdet mehr wissen, wenn die Folge raus ist.
Erwartungsgemäß.
Aber, genau, sieht gerade nach einem Erfolg für die Wolfsburgerinnen aus, die damit an Bayern dranbleiben würden.
Genau, die zweite Neuigkeit, die in dieser Woche aktuell werden wird, ist, dass Julian Nagelsmann am Donnerstag den Kader für die Länderspielpause bekannt geben wird. Nach dieser Woche ist ja erstmal Länderspielpause mit 2 wichtigen Testspielen für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren. Hast du irgendwelche Erwartungen vorab? Wir werden natürlich auch nächste Woche ausgiebig darüber sprechen.
So richtige Erwartungen habe ich tatsächlich noch nicht. Um was geht es? Es geht um DFB.
Ja, DFB-Kader.
Gegen wen geht es? Weißt du es?
Holland und Frankreich.
Okay. Ja, am Ende wird natürlich wahrscheinlich sehr viel jetzt so ein paar Monate vor der Europameisterschaft auch experimentiert werden. So schätze ich Nagelsmann jedenfalls ein. Da wird noch einiges passieren, aber in gewisser Weise sind das natürlich jetzt auch die ersten Gradmesser, weil es gegen 2 doch größere Teams geht und da kann man sich dann auch das erste Mal beweisen, das erste Mal in diesem Jahr beweisen unter Nagelsmann, wie sieht es gegen die großen Teams aus? So ein doch relativ nah vor einem großen Turnier und vor dem ersten großen Turnier von Julian Nagelsmann als Nationaltrainer.
Ja, genau. Also man munkelt da über Namen, zum Beispiel Thomas Hitzlsperger hat Angelo Stiller in den Raum geworfen, andere Liebäuge mit Chris Führich oder natürlich anderen aus der Stuttgarter Überraschungsmannschaft, Dennis Undaff, Jan-Niklas Beste von Heidenheim. Alles ist möglich, ihr könnt euch auf jeden Fall in den Kalender eintragen. 23. März, 21 Uhr in Frankreich gegen Frankreich und am 26. März um 20.45 Uhr in Frankfurt gegen die Niederlande. Das sind die beiden Spiele, auf die wir in der Länderspielpause warten. Wie gesagt, am Donnerstag dann die Kaderverkündung und dann lass uns doch auf den Europapokal blicken. Conference League können wir erstmal kurz abhaken. Wie gesagt, auch da stehen die Rückspiele am Donnerstagabend an. Aber ohne deutsche Mannschaften, die Eintracht ist ja ausgeschieden. Deswegen lassen wir uns gleich auf die Europa League blicken. Auch da spektakuläre Ergebnisse. Ein wichtiger Last-Minute, doch noch durchgebrachter Sieg der Freiburger gegen West Ham zu Hause 1-0. Könnte lustig werden im Rückspiel. Und ein noch viel spannenderes 2-2 von Karabakh Akdam gegen Bayer 04 Leverkusen. Obwohl die Aserbaidschaner schon 2-0 in Führung lagen. Das wird auch ein interessantes Rückspiel am Donnerstag.
Ja, definitiv. Für Leverkusen geht es dann eben auch daheim natürlich um die Wurst, aber ja, das ich denke mal, daheim werden sie es auch hier packen und Karabakh dann wird wahrscheinlich on the long run nicht gut genug sein für dieses Leverkusen in der aktuellen Form. Auch wenn wir an diesem Wochenende, glaube ich, gesehen haben, dass Leverkusen ja durchaus zumindest angreifbar ist. Die Siege werden halt geholt, die Big Points werden geholt und so glaube ich auch, dass der Big Point im Rückspiel fallen wird.
Genau, spannend ist es außerdem noch zwischen Benfica Lissabon und den Glasgow Rangers. Da steht es nach dem Hinspiel ebenso 2-2. In den anderen Partien sind klare Tendenzen erkennbar. Auch Lissabon und Atalanta ist noch eng. 1-1 ging es da aus. Von daher sind die restlichen Tendenzen da vermeintlich klar verteilt. Und die Champions League hatten wir natürlich auch noch. Achtelfinale in der vergangenen Woche. Und da waren folgende Rückspiele schon die ersten, die auf dem Programm standen. Und damit ist klar, PSG ist weiter im Viertelfinale. San Sebastian am Ende ein knappes 1-2 für PSG, aber es war relativ egal, was war eigentlich schon klar. Und dann haben viele schon gesagt, okay, Tuchel könnte aus der Champions League ausscheiden. Das war mein erstes Mal in der Allianz Arena und die Bayern haben das gekonnt, konsequent und gut zu Ende gespielt. Ein 3-0 gegen Lazio Rom vor heimischer Kulisse. Das hatte nicht jeder erwartet.
Moment.
Bayern Lazio.
Ach so. Ja, aber das war ja schon oft so bei den Bayern, dass sie sich oft im Hinspiel im Achtelfinale, gerade weil sie dann oft auf ein Team getroffen sind, was jetzt nicht ganz so stark einzuschätzen ist, dass man sich dann oft etwas schwer tat und im Rückspiel dann sich den Frust von der Seele geballert hatte. Ganz extrem war das, glaube ich, mal gegen Basel, als man das Hinspiel knapp verlor. Und dann war es ein 0-7 oder so ähnlich.
Gegen Basel 0-7?
Das war jedenfalls, du bringst mich, so, das müssen wir vielleicht jetzt auch immer hier erwähnen. Hier wird nicht das erste Mal ein B-Reel während der Folge mitgenommen. Und ich wundere mich, warum mich der Kerl hier angrinst mit Daumen nach oben. Ich dachte schon, er weiß gerade, wovon ich rede. Aber ich rede davon, dass ich glaube, dass Bayern schon mal 7-0, 7-1 im Rückspiel gegen Basel gewonnen hat, nachdem das Hinspiel sehr durchaus unerfolgreich lief. Und so ähnlich, natürlich jetzt nicht so ganz so extrem, aber es war ähnlich. Man hat sich schwer getan im Hinspiel und dann in der Allianz Arena Lazio Rom.
Alter, das war 2011, willst du mich verarschen?
Warum habe ich das im Hinterkopf? Ich weiß es nicht, aber das gab's. So, ich wusste es doch.
2012, ich korrigiere. 7-0. Mario so. Gomez, Note 1 beim Kicker.
So, Emma Eicher ist ja zumindest relativ, ein bisschen neuer, das habe ich mir aus dem Hinterkopf gekramt. Und das war wirklich der letzte Schrank im Hinterkopf, den ich da ausgekramt habe. Naja, sei es drum, aber ich lag richtig.
Sehr gut. Ja, sehr gut. Mittwoch gab es dann noch die Partie von City gegen Kopenhagen. Auch da, City hat den Durchmarsch ins Viertelfinale erwartungsgemäß geschafft. 3-1. Und die Leipziger sind leider raus. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast. Hm. Das Hinspiel in Leipzig war ja schon sehr, sehr diskussionswürdig. Am Ende im Bernabeu auch nur ein 1-1. Damit ist Leipzig leider Gottes ausgeschieden, weil sportlich hätten sie es durchaus verdient gehabt nach dem Chaos, was es da wieder gab auf dem Feld.
Ja, man hat auf jeden Fall am Ende aber Real einen ordentlichen Kampf geliefert, einmal knapp verloren und das ja daheim leider und dann eben 1-1 ja im Santiago Bernabeu. Man hat aber ein Spitzenteam erneut richtig an den Rand einer Niederlage gebracht. Es hat aber wieder nicht sein sollen, muss man einfach sagen. Leipzig ja. In der Liga ja auch schon mittlerweile abgeschlagen als Team. Das wird wieder eine typische Leipzig-Saison. Es geht nicht weiter bergab. Saison für Saison. Ja. Es stagniert, aber es geht eben nicht in die Richtung, wo sich, glaube ich, Red Bull am liebsten bei Leipzig nach diesen einigen Jahren ja jetzt auch schon gesehen hätte.
Ja, absolut richtig. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, aber sportlich gesehen, wie gesagt, strittige Entscheidungen, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel. Ja. Von daher lag es nicht nur an der Mannschaft, kann man, glaube ich, zusammenfassen. Diese Woche dann Arsenal gegen Porto, Barcelona gegen Neapel, das wird das Prime-Spiel sein. Und am Mittwoch dann Atletico gegen Inter und Dortmund gegen Eindhoven. Da gab es ja ein 1-1 im Hinspiel. Was glaubst du, kann der BVB unter Terzic da den Einzug ins Viertelfinale klar machen und den Bayern folgen?
Ich glaube auch, dass Dortmund trotz der vielen Probleme, dass man sich durchbeißen wird gegen Eindhoven. Das wird jetzt kein Spaß im Rückspiel. Das glaube ich nicht, dass man sich da den Frust von der Seele ballert wie die Bayern jetzt. Aber ja,
ich
glaube, es spricht schon mehr für Dortmund. Man wird das Viertelfinale erreichen. Ich glaube, so oder so wird dann Schluss sein, weil mehr traue ich den Dortmundern unter Terzic gerade aktuell einfach nicht zu. Aber das sollte schon gepackt werden.
Er spricht viel für Dortmund, unter anderem unsere deutsche Brille. In diesem Sinne hoffen wir auf ein Weiterkommen am Mittwochabend, 21 Uhr. Genau, dann, bevor wir zum deutschen Fußballgeschehen kommen, noch ein kurzer Blick in die Premier League. Da gab es das Topspiel. Man hat vorher gesagt 1 gegen 2, im Endeffekt war es dann 2 gegen 3, weil Arsenal gewonnen hatte. Liverpool gegen City, 1-1, eine gelbe Karte von Ederson, ein wildes Spiel, ein verursachter Elfmeter, der Liverpool ranbringt an die bereits in Führung gegangenen City-Spieler und ein Stefan Ortega, der am Ende zumindest das Unentschieden für City noch rettet.
Ja, ich habe schon einige, ich habe die Partie leider nicht gesehen, aber ich habe einiges gelesen und muss sagen, da blüht natürlich das Bundesliga-Fanherz, wenn man liest, dass das Fußball von einer anderen Welt war und wirklich, dass dagegen die Durchschnittspartie in der Bundesliga aussieht wie Kreisklasse C. Das tut natürlich weh zu hören, aber das scheint einfach gerade der Status quo zu sein. Und die Premier League macht gerade schon richtig Bock.
Absolut. Arsenal 64 Punkte, Liverpool 64 Punkte, Man City 63 Punkte. Es sind noch 10 Spiele zu gehen. Es bahnt sich ein Wahnsinns-Saisonfinale an. Villa nach wie vor auf Platz 4 in der Tabelle. Mission Champions League vielleicht. Außerdem da auch ein spannendes Spiel, denn die haben verloren gegen den 5. Tottenham Hotspur 0-4. Also es ist echt eine Menge los in der Premier League. Auch deine Jungs aus Luton Town kämpfen noch um den Klassenerhalt. Also auch da lohnt sich nach wie vor ein Blick. Übrigens in Arsenal, beim Arsenal-Spiel wurde eine besondere Kameraperspektive getestet. Das heißt, das Spiel wurde nicht von einem zentralen Ort so schwenkend gefilmt, sondern oben auf der Tribüne ist so eine Schiene mitgefahren. Das heißt, wie in FIFA fuhr die Kamera da mit. Guckt euch das gerne mal an, auch sehr, sehr interessant. Genau, dann zum deutschen Fußballgeschehen, Benni, würde ich sagen. Bielefelder Auswärtssieg bei BVB 02. Beim BVB 2, oh Gott, 0-2 gewonnen, so rum. Jetzt 5 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Leichte Positivtendenzen, aber noch keine Euphorie, möchte man sagen, während an der Tabellenspitze der Aufsteiger aus Ulm steht, der jetzt an Regensburg vorbeigezogen ist, und Dynamo Dresden, die wir sichere Aufsteiger hatten, inzwischen auf Platz 3, zwar gegen 1860 gewonnen, aber nicht mit dem Vorsprung, von dem viele gedacht haben, dass sie den irgendwie ins Ziel bringen.
Das wäre so eine typische Drittliga-Geschichte, oder? Wenn Ulm jetzt bis in die zweite Liga marschiert, aus der vierten direkt als Neuling in der dritten Liga.
Die Aufsteiger stehen auf Platz 1, 4 und 5 in Liga 3.
Ja,
das ist der absolute Wahnsinn.
Wahnsinn, genau. Also echt, echt irre, spannende Geschichte. Und die Absteiger wiederum, Sandhausen gammelt gerade auf Rang 7, Bielefeld auf Rang 15, naja. Ne? Aber sei es drum.
Lübeck ist die einzige Mannschaft, die macht, was man von ihr erwartet. Als Aufsteiger auf Platz 19 stehen.
So, genau. Lübeck doing Lübeck things. Die haben übrigens den Trainer schon wieder entlassen nach der Talfahrt. Nach 9 Spielen ist nämlich der Trainer, wie heißt er nochmal? Ich hab's eben noch aufgehabt. Der Trainer Schnorrenberg, schöner Name, entlassen worden. Nach 9 Spielen, wie gesagt, kurze Amtszeit, aber ja, Lübeck, es sieht einfach gerade sehr düster aus. Deswegen war der Schritt wahrscheinlich folgerichtig. Wir können aber gerne direkt in die Zweitliga gehen, weil.
Mach mal.
Ja, das Bielefeld der zweiten Liga ist aktuell einfach Schalke. Das kann man, glaube ich, sagen. Ähnliche Platzierung, gleicher Abstand auf einen Abstiegsplatz, nämlich 5 Punkte. Es sind sogar 6, genau, Relegationsplatz 5, ja. 6 auf den Abstiegsplatz. Und Schalke holt aber einen Punkt in einer Partie gegen Paderborn, die stürmisch war und in der mehr drin war. Weil die Führung hieß.
Warst du da? Nee, ne?
Nee, ich war nicht da. Ich war nicht da. Okay. Ich war krank.
Davor die Woche warst du da, ne? War das nicht so? Ja.
Ja, kann sein, genau. aber jedenfalls gegen
Die leiden eine Schalke-Fans, man hörte ihn.
Das stimmt. Gegen Paderborn 3-3, nachdem man ja davor die Woche gegen St. Pauli gewinnen konnte mit 3-1. Und gegen Paderborn hat man 2-0 geführt über weite Strecken. Dann kam Paderborn nicht nur ran, sondern hat das Spiel gedreht, hat plötzlich 3-2 geführt. Und dann in der Nachspielzeit macht Keke Top, der Stürmer-Youngster von Schalke, das 3-3 vor der Nordkurve in der Veltins-Arena. Aber ich glaube, nachträglich muss man sagen, 2 Spiele gegen den Erstplatzierten aus Pauli und gegen den Sechstplatzierten aus Paderborn. 4 Punkte, das ist in Ordnung. Damit holt man Punkte, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Und jetzt hat man zumindest ein kleines Polster, von dem man reden kann. Spielerisch war das ein Fortschritt. Ansonsten, ja, können wir gerne auf den Rest gucken. Du schüttelst mit dem Kopf.
Ja, weil ich glaube ich genauso geklungen habe, als wir ungefähr vor ziemlich genau einem Jahr zu Hause 3:0 gegen gewissen SV Darmstadt 98.
Jetzt hör mir auf.
Wir haben letztes Jahr gegen Darmstadt 4 Punkte geholt in der Saison. Also wie gesagt, das ist wirklich, du hast gesagt, ist das Arminia Bielefeld der zweiten Liga? Ist es wirklich, weil man punktet gegen die Topvereine und unten lässt man die Punkte liegen. Also es ist unfassbar, was ich hier mit diesen beiden Mannschaften entwickelt habe, seit dieses Projekt am Laufen. Das ist echt unglaublich. Ja. Aber es ist nicht das einzige Unglaubliche in Liga 2, denn der HSV lässt auch Punkte liegen. Verliert auf dem Acker von Düsseldorf 2:0. Ist inzwischen 10 Punkte hinter St. Pauli. HSV nur noch auf dem Relegationsplatz. St. Pauli gewinnt ungefährdet gegen Hertha zu Hause 2:0. Kiel gewinnt auch gegen Karlsruhe 1:0, dazwischen irgendwo im Niemandsland auf Tabellenplatz 2, aber der HSV, der bekommt jetzt richtig Luft von hinten, denn der HSV hat 41 Punkte, dahinter Düsseldorf 40, Hannover, Paderborn 39, Fürth 38, da ist noch lange nicht alles gesagt in Richtung Aufstieg.
Im schlimmsten Fall, das muss man vielleicht hier mal sagen, könnte der HSV am Ende des nächsten Spieltags Sechster sein. Also, ja. Das ist doch Wahnsinn, ne? Man hat jetzt schon 5 Punkte auf Kiel, 10 Punkte auf St. Pauli, genau, also auf die Plätze, die vor ihnen liegen. Und hinten kann man jetzt ganz schnell durchgereicht werden, weil, also, es ist eine unfassbar enge zweite Liga, so viel muss man vielleicht hier auch nochmal sagen, weil zwischen Platz 14 mit Schalke und Platz 4 mit Düsseldorf lediglich 10 Punkte liegen. Also, dazwischen ist so viel möglich. Das ist echt Wahnsinn. Es sind noch 10 Spieltage. Das heißt, ja, auf jeden Fall, vielleicht nicht die beste zweite Liga aller Zeiten, aber auf jeden Fall die spannendste vielleicht. Natürlich
ja,
nicht.
Absolut. Ja, 2 Dinge noch zu erwähnen. Der Scherning-Effekt vorerst gestoppt, zu Hause verloren. Braunschweig gegen Rostock 0:1. Ja, der war vorhanden nach dem Trainerwechsel.
Der war vorhanden.
Und
ja.
Ein anderer Effekt, der Funkel-Effekt, scheint vielleicht doch zu wirken gegen den Koshinat-Effekt, der gewirkt hat in den letzten Wochen. Osnabrück verliert auf dem Betzenberg nach 2-maliger Führung noch 3:2 und da kriegt Schalke auch ein bisschen Luft von hinten. Also das ist wirklich spektakulär, was da an allen Ecken und Enden der zweiten Liga passiert. Und dann lass uns direkt ins Oberhaus springen, Benni. Freitagabend, Stuttgart gegen Union, erwartungsgemäß 2:0 Heimsieg für die Stuttgarter. Man bleibt oben an den Bayern dran. 4 Punkte Abstand auf die Bayern, während die Bayern 10 Punkte auf Leverkusen haben. Bemerkenswert. Samstag nach dem 3:0 Sieg über Lazio ein 8:1 zu Hause gegen Mainz. Marcel, bekannt hier schon aus dem Podcast, war im Stadion und kam aus seinem Jubel gar nicht mehr raus. Schrecksekunde gab es trotzdem. Patrick Ittrich muss Giavogi ja quasi kurz das Leben retten. Umgangssprachlich vom er hat seine Zunge verschluckt, auch wenn das physiologisch nicht möglich ist, wie ich heute gehört habe. Trotzdem, das war der Schockmoment, 8:1, aber glaube ich auch erstmal eine Hausnummer, ne?
Ja, definitiv eine Hausnummer. Giavogi, das war natürlich wieder eine absolute Schrecksekunde. Aber genau, für Leverkusen ein wichtiger Sieg gegen die Wölfe. Wie schon gesagt, man holt die Siege, die einfach wichtig sind und da kann Bayern machen, was sie wollen, denn es hieß diesmal mal wieder Topspiel gegen war Topspiel, ne? Ist richtig.
Nee. Topspiel war Bremen gegen Dortmund.
Quatsch. Schon Bremen,
wieder
Dortmund, Topspiel in genau. Bremen. Stimmt, genau. Ja. Aber die Bayern, ja, die haben sich nicht nur gegen Lazio den Frust von der Seele geschossen, sondern die Allianz Arena konnte Zeuge von, ja, einer wahren Zerstörung der Mainzer werden. Das ist auch nicht die erste gegen Mainz. Am Ende 8:1 schlägt man die Mainzer, die ja auch, ja, wir haben schon bessere Zeiten erlebt, um es mal so zu sagen. Wenn man da auf die Tabelle schaut, 17. Man ist jetzt, hat jetzt 9 Punkte aufs rettende Ufer. Das sieht ganz düster aus und jetzt fängt man 8 Dinger sich in der Allianz Arena.
Ja, das ist am Ende auch nicht gut fürs Torverhältnis. Köln steht bei minus 23, Mainz jetzt bei minus 26. Das sah vor dem Spieltag noch anders aus. Mhm. Ganz unten drin steht auch Darmstadt. Die haben noch mal 3 Punkte weniger als Mainz auf dem Konto. Verlieren in Leipzig 2:0. Ein hitziges Derby stand zwischen Gladbach und Köln auf dem Programm. Ein 3:3 am Ende, wirklich auch interessant. Immerhin dann der eine Punkt, den sie noch retten können aus Gladbach, die Kölner. Augsburg gewinnt gegen Heidenheim zu Hause 1:0. Und am Sonntag hatten wir dann noch einen Sieg von Freiburg in Bochum. Die Quoten waren erstaunlich ausgeglichen vor dem Spiel. Am Ende setzt sich dann aber doch der Europa League Viertelfinalist durch, zumindest hoffentlich, wenn wir das am Donnerstag in die richtige Richtung gelenkt kriegen. Und was auch noch erfreulich ist, nicht nur das 2:0 von Leverkusen über Wolfsburg, sondern vor allem, dass die Eintracht mal wieder den Fußball spielt, den sie spielen soll. Ein 3:1 gegen Hoffenheim, weiterhin Tabellenplatz 6, was soll auch anderes passieren? 6 Punkte nach vorne, 7 Punkte nach hinten, man steht da fest und kann machen, was man will, aber man spielt endlich mal ein gutes Spiel in der Fußball-Bundesliga. Nicht immer bei Eintracht Frankfurt in den vergangenen Wochen der Fall gewesen.
Das war jetzt endlich mal ein Big Point. Kann man auch einfach mal so aussprechen. Wir haben es schon gesagt, nach vorne, nach hinten geht nicht viel mehr. Und dieser Sieg hat jetzt eben 7 Punkte, den Vorsprung auf Hoffenheim auf 7 Punkte ausgelegt. Das sieht richtig gut aus für die Eintracht mit diesem 6. Platz. Da muss schon viel passieren jetzt in der restlichen Saison, dass sie das noch hergeben. Da müssen sie echt viele Punkte liegen lassen und Teams von hinten müssten drücken. Immerhin, ja, so viel kann man vielleicht sagen, holt Freiburg wichtige Punkte mit einem 2:1 gegen Bochum und holt damit immerhin ein bisschen Boden auf Hoffenheim auf, ist dann nämlich jetzt punktgleich mit Hoffenheim. Augsburg springt auf Rang 9, auch das ist spannend, mit einem 1:0 gegen Heidenheim stehen sie damit auch wieder besser da, als man vor der Saison wahrscheinlich gedacht hat, ne?
Ja. Ja, gut, ne? Augsburg. Muss man, glaube ich, halt nichts zu sagen. Was können wir noch sagen? Relegation ist natürlich ein Stichwort, was vielerorts fällt. Köln gegen HSV, wir werden sehen, was passiert. Und natürlich DFB-Pokal-Viertelfinale. Der zweite Versuch. Saarbrücken gegen Gladbach. Mal gucken, ob der Ludwigspark diesmal das Fußballspielen zulässt. Wie gesagt, das noch das ausstehende Viertelfinalspiel, das soll dann am Dienstagabend stattfinden. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Ansonsten Daumen halten für den Europapokal. Borussia Dortmund, Mittwochabend gegen Eindhoven gefragt, zu Hause ohne Schlotterbeck, der ist gesperrt und am Donnerstag geht es dann für Leverkusen und Freiburg noch um den Einzug ins Viertelfinale, also auch fußballerisch genug zu tun und ansonsten unter der Woche natürlich auch für euch bei uns auf dem Instagram-Account onthepitch_pod. Es werden wieder Reels hochgeladen und ihr könnt natürlich abstimmen, Olli Berman oder Angelique Kerber.
Ganz genau. Und ansonsten hören wir uns dann wie immer klassisch nächste Woche Montag wieder. Tschüss. Und um dann natürlich wieder auf die vergangene Sportwoche zu blicken. Heute sind es fast stabile 90 Minuten und damit, ja, bis nächste Woche. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.